Du bist ein Gott, der mich sieht. Liebe Geschwister, was werden wir in diesem Jahr glauben? Wie werden wir in diesem Jahr leben? Wie werden wir uns entscheiden? Glauben und Leben, das sind die zwei großen Themen von Paulus. Und nach denen hat er auch seine Briefe aufgebaut, allermeist. Zuerst einige Kapitel, was können wir glauben? Und dann spricht er davon, wie sollen wir leben? So auch der Brief an die Christen in der Hauptstadt. Da spricht er 11 Kapitel über die Frage, was sollen wir glauben? Wie ist unsere Situation vor Gott? Wie kann sie sein? Was ist anders geworden durch Jesus zwischen uns und Gott? Was können wir glauben? Und ab Kapitel 12 wechselt dann der Schwerpunkt zu, wie sollen wir leben? Wie sieht eine christliche Ethik aus? Und da geht er ganz konkret durch verschiedene Bereiche, die gerade aktuell waren. Wie gehen wir um, wenn ganz unterschiedliche Leute in einer Gemeinde sind? Wie geht das zusammen? Christ und Politik, wie passt das zusammen? Liebe und Gesetz, wie verhält sich das? Über Ernährung spricht er. Und über die Frage, wie kann man Streitfragen in der Gemeinde, die sich nicht auflösen lassen, wie kann man damit gut zusammenleben? Glauben und Leben. Wie geht das zusammen? Und wie kommt man von einem zum anderen? Und Paulus macht es nicht so, dass er sagt, dann an der Stelle, wo es dann wechselt, jetzt erstmal genug vom Glauben gesprochen, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Jetzt reden wir vom Leben. Das macht er nicht, weil es nicht wirklich ein anderes Thema ist. Wer vom Glauben redet, der redet vom Leben. Der redet auch von Lebenspraxis. Die folgt aus dem Glauben. Es gibt kein einziges Thema unseres Glaubens, behaupte ich jetzt, das folgenlos wäre für unser praktisches Leben. Bertolt Brecht hat ein Gedicht geschrieben, das hat den Titel Der Zweifler. Und da stellt er die Frage, wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Gute Frage, würde Paulus sagen, und er entfaltet das rein in die Fragen, die gerade aktuell sind, die gerade zu entscheiden sind. Was bedeutet es für unser Leben, dass Gott gut ist, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns tröstet wie eine Mutter? Was folgt daraus für unser Leben? Was folgt daraus für unsere Gemeinde jetzt in diesem Jahr 2023? Warum erzähle ich euch das jetzt, wie Paulus seine Briefe aufbaut? Ich möchte das heute mit euch, mit uns zusammen ansehen, wie er das macht, vom Glauben ins Leben zu kommen, wie er diese Verbindungsstelle gestaltet. Das ist so eine Art Scharnier, das das beweglich miteinander verbindet. Im Römerbrief. Das römische Scharnier, könnten wir sagen. Das sind nur zwei Verse aus dem Text, aber die haben es in sich. Und in denen verrät uns Paulus, wie er das macht. Wie er aus dem Glauben Antworten findet auf die Frage, wie sollen wir leben? Und ich denke, es ist gut, sich am Anfang eines Jahres das anzusehen und das wieder neu zu leben in diesem Jahr. So dass wir das dann auch machen können, Lebensfragen für uns beantworten aus dem Glauben. Ich lese die beiden Verse erstmal komplett. Der Brief an die Römer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, eure Körper darzubringen als Opfer, ein lebendiges und heiliges, das Gott gefällt. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, so dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Wie sollen wir leben? Bevor ich zu den Inhalten komme, sagt Paulus, sage ich euch das Vorzeichen vor dem Ganzen. Die grundlegende Perspektive, der Grundton der ganzen Ethik. Und nicht nur in der Frage, wie sollen wir leben, sondern das Vorzeichen vor unser Leben, vor unser Glauben und auch vor dieses neue Jahr 2023. Und ohne dieses Vorzeichen wird dann vieles falsch. Ohne diese Perspektive kann aus einer guten Orientierung etwas Schädliches werden, etwas Giftiges. Wenn man Leuten ohne dieses Vorzeichen immer sagen will, was sie tun sollen, dann kann das schiefgehen. Ich treffe manchmal Leute, die das so erlebt haben als etwas Giftiges und die dadurch Vergiftungserscheinungen erlitten haben, weil sie christliche Ethik verabreicht bekommen haben ohne dieses Vorzeichen. Christen und auch nicht mehr Christen. Unter anderem auch aus diesem Grund. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Das ist das Vorzeichen, das ist die Grundlage, auf der auch die christliche Ethik ruht. Barmherzigkeiten Gottes. Wem das Wort nicht mehr so vertraut ist, der wechselt einfach den ersten Buchstaben aus. Barmherzigkeiten. Wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben in diesem neuen Jahr? Und das Erste ist, lasst uns leben im Kraftfeld von Gottes Barmherzigkeiten, von Gottes Erbarmen. Von dem Gott, dem an die Nieren geht, was mit uns ist. Der uns entgegenkommt, der uns liebt, der in Christus ausräumt, was uns von ihm trennt. Der uns annimmt als seine Töchter und als seine Söhne. Der uns tröstet wie eine Mutter. Lauter Barmherzigkeiten. Und die sind alle unabhängig davon, was wir tun und was wir lassen. Die haben wir uns nicht erarbeitet. Das Einzige, was es braucht, um von diesen Barmherzigkeiten zu leben, ist ein Ja. Ein Ja, ich will. Ich will auf diesen Boden treten. Ich will mich von dir lieben lassen. Ich will auf dieser Grundlage leben. Ich lasse mich von dir adoptieren, Gott, als dein Kind. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, auf der Grundlage der Barmherzigkeiten Gottes. Was also jetzt kommt, das hat nicht das Thema, wie leben wir so, dass Gott hoffentlich bereit ist, uns anzunehmen. Das ist schon passiert. Die Frage ist, wie leben wir jetzt angesichts dessen, dass Gott uns angenommen hat? Wie lebt man so als Adoptierter, als Tochter Gottes, als Sohn Gottes? Und so, auf dieser Grundlage ist die Frage, wie sollen wir leben, ist die christliche Ethik nicht mehr latent giftig. So ist sie Fortsetzung des Evangeliums mit anderen Mitteln, in anderer Form, in unser gelebtes Leben hinein. Also so fängt das Ganze an. Gott für uns. Gott hat sich hingegeben für uns. Und dann setzen wahrscheinlich bei vielen von uns die antrainierten Reflexe ein. Da müssen wir jetzt auch was geben. Was gibt man denn Gott? Ein Opfer. Wir müssen ein Opfer bringen. Ein Opfer, sagt Paulus, gut, wenn ihr so wollt, wir können das auch so ausdrücken. Dann müssen wir aber genau sagen, was das für ein Opfer ist, was für eine Art Opfer. Und was anders ist als die Opfer, die ihr kennt. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dazu bringen, eure Körper als Opfer. Das, was Sie damals jedenfalls kennen, wir kennen es nur aus Berichten und Geschichten, ist ein Opfer, ist ein totes Tier als Ersatz für die Menschen, die das darbringen, um ihre Sünden zu sühnen. Und Paulus sagt jetzt, was hier alles anders ist. Nicht ein Tier ist das, was Gott gebrauchen kann. Gott will Menschen. Nicht etwas Totes, sondern etwas Lebendiges. Lebendige Menschen. Nicht einen Ersatz, etwas an eurer Stelle. Gott will euch selber. Und nicht etwas von euch, sondern ganz. Mit allem, was dazugehört. Dafür steht der Körper. Gott will dich ganz, sagt Paulus. Nicht nur so ein Bezeug in dir, eine Gottesecke in deiner Gesinnung, ein Zimmer für Gott in deinem Denken, ein schönes Sofa in deinem Fühlen für ihn, das alles auch, aber nicht nur. Denken ist ein Teil, Fühlen ist ein Teil. Der Körper aber, der steht für das Ganze. Wenn unser Körper weg ist, gibt es uns nicht mehr. Stellt euch Gott zur Verfügung, sagt Paulus, ganz. Glaube, der findet nicht nur in unseren Köpfen statt, in unserem Denken, in unserem Fühlen. Der betrifft den ganzen Körper. Das, was wir tun mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem Mund, mit unserem Ellbogen. Was wir tun, was wir lassen. Glaube ist etwas Körperliches und deshalb reklamiert Gott den Körper für sich. Auch das Äußere, unsere Lebenspraxis. Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes, so sagt es der Theologe Friedrich Christoph Oettinger. Und mit Ende meint er das Ziel. Leiblichkeit ist das Ziel der Wege Gottes. Dort will er ankommen. Dass tatsächlich im Äußeren, im Leiblichen, im Körperlichen sich etwas ändert. Solche Opfer also, euch selbst lebendig ganz. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dazu bringen eure Körper als Opfer. Ein lebendiges und heiliges, das Gott gefällt. Gott lässt lebendig, er macht lebendig, er erhält lebendig. Ein lebendiges Opfer. Und ein heiliges. Heilig ist das, was in Berührung gekommen ist mit der Gegenwart Gottes. So war das bei den Opfern auch. Wenn die auf den Altar gelegt wurden, dann gehörten die Gott und in Gottes Bereich. Heilig, was in Berührung gekommen ist mit der Gegenwart Gottes und geprägt ist von dieser Berührung. Und wenn ihr euch Gott ganz zur Verfügung stellt, dann werdet ihr ein heiliges Opfer, offen für die Gegenwart Gottes. Dann spiegelt ihr davon etwas wider. Und ihr seid etwas, das Gott gefällt, heißt es hier. So wie am Anfang des Weges Jesu bei seiner Taufe, diese Stimme aus der Welt Gottes: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, der mir gefällt. Wenn ihr euch Gott ganz zur Verfügung stellt, dann seid ihr in dem Bereich, wo ihr diese Stimme hört, wo du mitkriegst, Gott freut sich an dir, wo Gott das von dir sagt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Dieser ist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen habe. Wo Gott dich das fühlen lässt und es sehen lässt. So geht es Opfern bei diesem barmherzigen Gott. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dazu bringen eure Körper als Opfer, ein lebendiges und heiliges, das Gott gefällt. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst, das einzige Mal im Neuen Testament, dass dieses Wort hier steht. Das war das religiöse Wort für Gottesdienst. Das kommt sonst nie vor. Wenn es so etwas gibt wie Gottesdienst, sagt Paulus, dann ist es das, euer Leben. euer ganzes Leben für Gott. Also ein Gottesdienst, der findet statt am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag, ihr ahnt es schon, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Die Zeit ist vom Aufstehen bis zum Zubettgehen und die Zeit dazwischen auch. Der Ort ist dort, wo du gerade bist. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Logikos steht da, vernunftgemäß. Das war damals so ein Schlagwort, so ein Trend, keine Opfer, kein Blut. Das ist oldschool, das ist nicht mehr, das ist nicht so was Ekliges. Das passt doch nicht zu Gott, sondern ein gepflegtes Dankgebet. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und Paulus greift diesen Modetrend auf und rückt ihn aber zurecht und sagt, nicht nur ein religiöses Gefühl an einem Tag, an einem Ort, sondern der ganze Mensch, die ganze Woche, wo auch immer ihr seid. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Dann braucht es also Sonntag 10 Uhr nicht mehr, sich hier zu treffen. Nein, die Folgerung zieht er nicht. Nur eben nicht so, dass das Reservat Gottes in unserer Woche ist. Diese eine Stunde. Und dann lassen wir ihn hier, bis wir wiederkommen, um ihn wieder zu besuchen in der nächsten Woche, um ihn wieder zu treffen. Dann wäre es falsch, sondern so eine Gelegenheit, uns gemeinsam auf Gott auszurichten, in seiner Gegenwart ganz bewusst zu sein, auf ihn zu hören und gerade so dann mit Gott weiterzugehen in unsere Tage. Dort dann in einer anderen Weise. Das ist vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Sonntags und die anderen Tage, zusammen und alleine, hier und wo auch immer du bist. Und wenn ich dieser Ermutigung folge, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, ganz körperlich, lebendig, was ist dann mit der Frage, wie sollen wir leben? Wie soll ich mich entscheiden? Kann sein, in manchen Fällen hat sie sich dadurch schon beantwortet, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und mache mir das bewusst. In vielen Fällen aber auch nicht. Wie kriege ich das dann raus? Was das dann konkret bedeutet, mich Gott zur Verfügung zu stellen? Hören wir Vers 2. Und lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, so dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Was sollen wir tun, war die Frage, etwas Aktives tun. Und was wir kriegen, ist zweimal passiv. Lasst euch nicht formen, sondern werdet verwandelt. Passiv, da geschieht etwas an mir. Früher hieß es die Leideform, weil ich etwas erleide von außen. Und solange wir leben, ist das so, da geschieht etwas mit uns. Da sind wir Einflüssen ausgesetzt von außen, guten und unguten und dazwischen. Und Paulus sagt nicht, versucht das irgendwie zu verhindern. Das geht nicht. Irgendetwas formt euch, irgendetwas drückt an euch herum und zieht an euch herum. Irgendetwas hinterlässt Sporen, prägt euch, gestaltet euch. Das kann man nicht verhindern, dass das passiert. Aber, sagt Paulus, ihr habt schon einen Einfluss darauf, was euch formt. Lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt. Ein Ausleger übersetzt, lasst euch nicht diesem Weltgefüge gleichschalten, so dass ihr denkt, was alle denken, so dass ihr für richtig haltet, was alle für richtig halten, dass ihr die Leute meidet, die alle meiden, dass ihr das fürchtet, wofür sich alle fürchten und das für toll haltet, was alle toll haltet, so dass man euch überhaupt nicht mehr unterscheiden kann von anderen. Wie schafft man das, sich nicht formen lassen nach dem Schema dieser Welt? Wir können ja jetzt mal sozusagen den Vers abdecken. Wer seine Bibel vor sich hat, guckt jetzt gerade mal nicht rein und überlegen, wie könnte der weitergehen. Lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern wer ihn jetzt auswendig weiß oder sich von vorhin gemerkt hat, der soll das jetzt mal bitte nicht sagen. Wie könnte das weitergehen? Welches Sondern können wir uns vorstellen? Lasst euch nicht formen nach den Einflüssen, nach dem Schema dieser Welt, sondern habt ihr eine Idee, wie könnte das weitergehen? Was könnte das Sondern sein?
Gebt euch ein bisschen Mühe, recht gut weiterzuleben.
Ja, wobei man dann sagen könnte, na, dass manche in dieser Welt machen das vielleicht auch. Wer hat noch eine Idee?
Haltet euch an Gottes Wort.
Haltet euch an Gottes Wort, genau.
Geht nicht den Weg, den alle gehen.
Geht nicht den Weg, den alle gehen. Ne? Genau. Und wenn man sich das im Einzelnen anguckt, ist überall was Richtiges dran. Aber so als Einziges reicht es auch nicht. Ne? Man könnte ja sagen, lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern macht alles anders. So hast du es nicht ausgedrückt. Ne? Aber wenn wir sagen, wir machen alles anders, dann kommen wir dahin, huch, erstens geht das gar nicht und zum Zweiten ist ja auch vieles richtig, was die Menschen um uns machen. Wenn wir das jetzt alles anders machen, wenn wir jetzt alle bei Grün anhalten und bei Rot drüber fahren, das wäre oft falsch. Und der Weg, den Paulus vorschlägt, der lebt nicht vom Nein, von macht's anders, der lebt vom Positiven. Der sagt ein stattdessen. Lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern, jetzt kommt das stattdessen, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Geformt werden, das ist nichts Schlechtes. Sich zu ändern, ist nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, von wem und wie. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das braucht es erstmal, um sich unabhängig zu machen von dem, wie es alle machen. Geht das denn? Kann man sein Leben ändern? Kann man verwandelt werden? Kann doch niemand aus seiner Haut heraus. Kann doch nicht über meinen Schatten springen. Ich bin nun mal, wie ich bin. Das Wort, das hier steht, werdet verwandelt, das heißt Metamorpho. Da erkennt ihr was wieder, Metamorphose. Kennen wir aus der Natur, kennen wir aus der Biologie. Da passieren so ganz unwahrscheinliche Dinge, dass einer Raupe Füße wachsen und Flügel und dass die plötzlich, so eine dicke, gerade Raupe, dass die plötzlich fliegen kann und ein Schmetterling wird. Ihr kennt vermutlich noch Günter Gauss und seine langen Interviews. In so einem Interview hat Günter Gauss die Theologin Dorothee Sölle gefragt, glauben Sie an die Veränderbarkeit des Menschen? Und sie hat geantwortet, ich halte diese Frage für wirklichen Atheismus. Wer meint, dass der Mensch unveränderlich sei, der glaubt nicht an Gott. Und da hat sie Paulus auf ihrer Seite. Sicher, wir können das nicht einfach machen, nicht direkt. Da steht ja auch nicht, verwandelt euch. Das können wir nicht, das kann die Raupe auch nicht. Da steht ein Passiv, werdet verwandelt. Lasst euch verwandeln, verändern. Und zwar durch die Erneuerung eures Sinnes. Jetzt kommt das Innere. Und vieles, wo wir denken, das lässt sich nicht ändern, das ändert sich deshalb nicht, weil wir denken, dass es nicht geht. Wie soll eine Raupe fliegen können? Geht doch nicht. Ich habe mal auf einer Postkarte gesehen, da stand drauf, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Mit dem, was wir denken, setzen wir Wirklichkeiten. Gute und schlechte. Manches öffnen wir und manches verschließen wir uns. Mit unseren Gedanken. Was wir denken und glauben und sagen, das hat Wirkung. Das hat große Wirkung. Und hier sagt Paulus, hier könnt ihr ansetzen. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das erfordert, dass sich in eurem Sinn etwas öffnet. Dass ihr eine Offenheit entwickelt, euch die Frage stellt, ist das wirklich so? Geht das wirklich nicht? Stimmt das denn? Wird das wirklich passieren, wenn ich das und das tue oder nicht mehr tue? Gedanken, die uns hindern, die uns einschränken, enttarnen und erneuern bessere Gedanken stattdessen, die der Wirklichkeit besser entsprechen, die realistischer sind im Blick auf die Wirklichkeit, die uns umgibt, im Blick auf die Wirklichkeit Gottes, die uns umgibt. Und dann seid ihr nicht mehr so festgelegt, sagt Paulus, darauf, wie alle denken. Darauf, wie ihr das schon immer gesehen habt. Dann wird das wieder möglich, dass ihr prüfen könnt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, sodass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Ansonsten muss man das gar nicht prüfen, weiß ich ja schon. Aber das wieder neu zu fragen. Ihr könnt wieder prüfen. Ihr müsst nicht einfach schlucken, was kommt. Ihr lebt nicht einfach von den Reflexen, die sich automatisch einstellen. Ihr habt die Freiheit, wieder neu zu prüfen. Kommt dann immer was ganz anderes raus? Vermutlich nicht. Wenn wir prüfen, dann ist da eine Menge sicherlich gut und richtig von dem, was ihr da unter die Lupe nehmt in euren Gedanken. Übrigens auch in den Werten der Welt, die uns umgibt, oder jedenfalls vieler Menschen, die uns umgeben. Das ist ja auch nicht durch die Bank verkehrt. Im Gegenteil, da ist vieles gut und richtig. Und manches ist halb gut und halb richtig. Und manches ist auch verkehrt. Und da ist es nötig zu prüfen. Und wenn wir uns auf diese Weise verwandeln lassen, dann geht das wieder. Dann bekommen wir ein Gefühl dafür, dann lernen wir zu unterscheiden, was dem Willen Gottes entspricht. Also die Frage nach dem Willen Gottes, Paulus beantwortet die nicht so, dass er sagt, das und das und das ist der Wille Gottes, sondern erstmal, ihr müsst euch öffnen, ihr müsst von euren Schienen runterkommen, um diese Frage wieder stellen zu können. Prüft das selber. Ihr könnt das prüfen. Ihr könnt lernen, das zu prüfen. Und dazu braucht ihr Herz und Verstand und Beobachtung und Erfahrung, die ihr immer wieder erneuern lasst. Ein festgelegter Sinn kann das leider nicht mehr. Ihr könnt prüfen. Und das sagt Paulus einer Gemeinde. Das bedeutet auch, wir müssen nicht alles alleine durchdenken und prüfen. Manches ergibt sich auch im Gespräch mit anderen, im Gespräch in einer Gruppe oder im Gespräch mit einer anderen Person. Hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nicht. Auch mit dem richtigen Vorzeichen und der Offenheit und mit einem wachen Prüfen und mit dem Blick auf Gottes Wort. Hundertprozentige Sicherheit gibt es bei vielen Fragen nicht. 90-prozentige auch nicht. Man kann sich auch gemeinsam irren. Aber immerhin sagt Paulus, ich gebe euch noch eine Gegenprobe mit. Das, was bei eurem Prüfen herauskommt, wo ihr dann sagt, das halte ich für den Willen Gottes. Da könnt ihr das nochmal als Maßstab anlegen. So, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Der Wille Gottes, das ist zum Ersten etwas Gutes. Ist ja wohl selbstverständlich. Aber, und insofern nicht sehr aussagekräftig, oder? Vielleicht doch. Oft trifft man ja auf die Meinung, der Wille Gottes, der geht vor allem nach der Formel das nicht und das nicht und das nicht. Das gehört auch dazu, dass Gott uns schützt vor Abgründen und sagt, Achtung, hier ist es gefährlich, da nicht weitergehen. Aber das ist nicht das Zentrum, das sind die Ränder. Das sind die Sicherungen am Rand. Aber im Zentrum ist Gottes Wille etwas Gutes. Etwas, da passiert etwas Gutes. Das hat eine gute Wirkung. Da wachsen gute Früchte. So, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Wohlgefällig. Vom Wohlgefallen Gottes war schon ganz am Anfang, war schon im ersten Vers die Rede. Da ist, passiert etwas, das gefällt Gott. Oft wird es auch den Menschen gefallen, manchmal vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall gefällt es Gott. Das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Das Ganze, man kann auch übersetzen vollkommen, ne? So habt ihr es im Ohr aus der Lutherbibel, das Vollkommene. Gemeint ist etwas Vollständiges, etwas, wo nichts fehlt, wo nichts abgebrochen ist, wo nichts verletzt ist. Etwas Ganzes, etwas in sich Stimmiges. Im Hebräischen gibt es dafür das Wort Shalom. Das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Das kann helfen, uns zu prüfen, wenn wir dem Willen Gottes auf die Spur kommen wollen. Ist es gut? Gefällt es Gott nach dem, was wir vermuten? Ist es etwas Ganzes, Unverletztes, in sich Stimmiges? Und so werden uns viele Entscheidungen leichter fallen. Manchmal werden Unstimmigkeiten bleiben, trotz allem. Das ist nicht schlimm. Was bei Gott zählt, ist nicht unsere Trefferquote, sondern unsere Verwandlung. Ich ermutige euch nun, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dazu bringen eure Körper als Opfer, ein lebendiges und heiliges, das Gott gefällt. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und lasst euch nicht formen nach dem Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, so dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Ganze. Amen.